Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zu Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Heute mit Spieltag 15, Fortuna Düsseldorf.
Das sind immer erst, wenn er hier ist?
Kommt er danach.
Ach so.
Heute wieder an den Mikrofon Pascal.
Guten Morgen.
Kevin.
Hi.
Und meine Wenigkeit Enrico. Glück auf. Ja, was soll man sagen? Heimspiel in Düsseldorf.
Richtig. 20.000. Das ist wieder mal unfassbar gut. Das ist ja auch nicht weit, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Aber ich glaube, selbst wenn Düsseldorf irgendwo im Süden gewesen wäre, wären wir trotzdem da mit 20.000 gewesen, ne? Also, ja, unfassbar. Also die komplette, wenn man jetzt aufs Spielfeld guckt, ja, linke Seite voll mit Schalke, ist brutal gewesen. Extrem laut, ne? Wobei man sagen muss, die Choreo am Anfang von Düsseldorf war auch schon stark, die Pyro-Show.
Ja, die haben ordentlich gezündet.
Sah geil aus, ja, muss man honorieren, aber ja, unglaublich diesen Support, ne? Und ich will mal einmal dieses Gefühl erleben, wenn du da stehst, ein Auswärtsspiel, und du hast dann sowas hinter dir, das ist ja unbeschreiblich. Ich glaube, dich trägt das auch so extrem. Das ist der Hammer, ne? So, und nochmal, Düsseldorf einen Riesenfehler gemacht, ne? Kontingent freigegeben. Natürlich, nochmal, ne, ist ja cool, wenn du da sowas honorierst, wenn eine Fanbase kommt, die groß ist. Aber eigentlich kannst du sowas ja nicht machen. Du nimmst dir ja die eigene Heimmacht eigentlich.
Ja, aber meinst du, die hätten das alleine vollbekommen?
Ja, selbstverständlich. Also bitte, Schalke kommt. Also das ist wirklich, ich glaube, das Argument alleine reicht. Die hätten es 100% alleine vollbekommen. Die haben ja auch immer eine ordentliche Auslastung. Das ist ja das, was ich letzte Woche gesagt habe. Da war ein bisschen blöd gesagt, die kriegen ihr Stadion nicht voll. Die haben ja eine normale Auslastung. So, aber nichtsdestotrotz dann so viel Kontingent freizugeben für den Gegner, ja, schwierig. Aber gerne wieder nächstes Jahr.
Ja, war für uns ein Vorteil.
Die gibt es ja kein nächstes Jahr mehr.
Da kommen wir jetzt zu Pascal.
Ja, zum einen, was Kevin gesagt hat, ne, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, zu dem Riesenfan-Aufmarsch, der da wieder passieren wird. Wir sehen das ja selber bei Heimspielen oft, vor allem Freitagsabendspiele, je nachdem, wo der Gegner herkommt, weiß nicht, Fürth zum Beispiel, ist mir da noch gut im Kopf. Die da, weiß nicht, was sind das, 550 Kilometer ungefähr, ne, ähnlich wie Nürnberg, ist ja direkt daneben. Die kommen dann da mit, keine Ahnung, 100 Leuten angereist, wo man natürlich auch sagen muss, ey, 550 Kilometer, 18:30 an einem Freitag, ist halt für Leute, die arbeiten gehen, sehr schwierig dann zu realisieren. Aber wie du auch sagst, egal wo Schalke gespielt hat, wir hätten auch, keine Ahnung, gestern 18:30 gegen, was weiß ich, was Barfuß Bethlehem spielen können. Wir wären da mit 20.000 angereist, wenn wir die Karten gehabt hätten. Also das wissen wir, glaube ich, auch, dass wir sehr, sehr reisefreudig sind als Schalker und da dann auch Uhrzeit, Tag und, keine Ahnung, Wetterlage und scheißegal ist.
Ich glaube, wir sind wirklich einer der wenigen Vereine in Deutschland. Da spielt es echt keine Rolle, wann und wo wir spielen. Es ist eine Invasion.
Also es gibt natürlich ja auch noch andere Vereine, ja, die wir nicht mögen, die da hinten sind. Die bringen ja auch immer gute und viele Fans mit. Ja. Eintracht Frankfurt. Ich will aber mal eins gerne sehen. Dann mache ich mal bis nächste Woche. Mal so eine wirklich mal eine Auswärtsstatistik. Ne, das ist natürlich ist das immer ein bisschen abgefälscht. Denn du siehst ja immer diese Statistiken, die Bundesliga, Sky oder wer auch immer rausgibt. Wo du siehst, okay, an dem und dem Spieltag Vielfahrer Schalke 04. Gut, wenn du aber ins Stadion fährst, wo 50.000 reingehen, 40.000, natürlich kannst du dann automatisch schon mal 10% mitbringen. So, und die bringen wir ja immer mit. Es gab ja kein Spiel, wo wir unser Kontingent nicht ausgereizt haben, egal wann wir gespielt haben. Aber ich will mal gern so eine Statistik sehen, ich sag mal, über die Bundesliga oder auch über die Zweitliga, ne, das ist jetzt leider Gottes ja so, aber eher denke ich mal über die Bundesliga, wer die meisten Auswärtsfahrer mitbringt. Und ich glaube, da sind wir ganz oben. Ich weiß nicht, ob Dortmund so viel reist. Keine Ahnung.
Letztes Jahr waren wir ja deutscher Meister, was Auswärtsfahrt oder Auswärtsfahrer angeht.
Trotz Auswärtstabelle, Abstiegsplatz, zweite Liga.
Ich glaube 7.000. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja, ich glaube irgendwie 7.300 oder so. Und das auch nur, muss man natürlich sagen, weil das Fankontingent in der zweiten Liga deutlich kleiner ist, als was du halt in der ersten Liga hast. Ne?
Exakt.
Sonst wäre die Zahl halt auch nochmal eine andere gewesen.
Kommen wir von der guten Stimmung in Düsseldorf zum Spiel in Düsseldorf. 0-2 schlagen wir die Fortuna.
Ich sage ja jede Woche 2-0.
Ja, tatsächlich, hat er wirklich gesagt.
Du sagst doch, jede Woche müssen gucken, wo wir herkommen. Komm, Junge, jetzt entlocke ich dir einen. Komm.
sagst du jetzt Aufstiegskandidat FC Schalke 04 oder immer noch nicht?
Also ich sage ja seit Wochen, man darf Schalke nicht unterschätzen. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, die nach 15 Spieltagen natürlich jetzt nicht aussagekräftig ist, wer aufsteigt oder nicht, aber trotzdem auch eine gewisse Aussagekraft hat, muss man natürlich sagen, wenn du jetzt mit 34 Punkten da stehst, jetzt noch Nürnberg, Braunschweig, sagen wir mal, du holst nur selbst 3 Punkte, dann hast du 36 Punkte. Das würde bedeuten, du brauchst noch, lass es 23 Punkte sein, um direkt aufzusteigen. Und auch wenn die Liga so unfassbar eng ist, also qualitativ von den Mannschaften her, dass du nirgendwo hinfährst und sagst, das ist jetzt ein Selbstläufer, da nehme ich definitiv 3 Punkte mit, wüsste ich jetzt nicht, dass Schalke das nicht schaffen sollte, in der Rückrunde 7 Siege zu holen. Wenn da jetzt nicht, keine Ahnung, ne, steinigt mich, wenn da jetzt auf einmal in der Winterpause, wir starten in der Saison, haben auf einmal 13 neue Verletzte und was weiß ich nicht was, wir haben wieder Corona, Stadion ist leer, keine Stimmung, kein gar nichts. Man muss langsam wirklich sich Gedanken darüber machen, dass solche Spiele wie, keine Ahnung, Greuther Fürth oder Magdeburg oder Braunschweig nächstes Jahr passé sind, ne? Und ich habe ja gesagt, ich will da oben nicht weg, gar keine Frage. Wer da oben steht, der will da oben bleiben. Sondern guckst du dir das an und redest darüber, ja, warte mal, bis die Großen kommen. Habe ich ja letzte Woche auch schon mal gesagt, ne? Die Leute kamen alle, warte mal ab, wenn die richtig starken Gegner kommen. So, jetzt guckst du dir die Tabelle an. Elversberg, Darmstadt, Paderborn, Hannover sind die ersten 4 hinter uns. Wenn Hertha heute gewinnt, dann sind die auch dabei. Das heißt, wir haben gegen die direkten 5 Konkurrenten, die da oben stehen, alle gewonnen. Nicht unentschieden, sondern alle gewonnen und verdient gewonnen. Nicht, dass man sagt, das war so ein Lucky Shot oder so, sondern verdient gewonnen. Dann spielst du so Spiele wie gegen Düsseldorf jetzt, wo man auf dem Papier sagt, du musst das Spiel definitiv gewinnen. Aber wer das Spiel gesehen hat, hat auch gesehen, dass Düsseldorf die ersten 20, 30 Minuten, also insgesamt die erste Halbzeit, sag ich mal, ein bisschen Übergewicht hatte vom Spiel. Jetzt nicht so, dass du sagst, okay, krass, dass wir jetzt mit einem 0-0 in die Halbzeit gegangen sind. Abgesehen, glaube ich, von der einen Chance, die der Stürmer da, wo er den, ich glaube, der Kurucay war das, wo er dem da den richtig, richtig schön ausspielt, den Ball dann aber ein bisschen spät trifft und dann aus dem Stadion schießt. Hatten die jetzt auch keine fette Chance in der ersten Halbzeit gehabt. Und Schalke hatte ja mit dem Schuss von Vitali Becker und von Kenan Karaman super Chancen gehabt und hätte da ja auch in Führung gehen können. Aber Düsseldorf hat uns überrascht. Gar keine Frage, habe ich nicht mit gerechnet. Nichtsdestotrotz, auf dem Zettel hat Kevin ja letzte Woche auch gesagt, dieses Must-Win-Spiel. Aber genau das sind die Spiele, wo sich am Ende des Tages zeigt, kann Schalke das wirklich da oben stehen bleiben? Und dieses Spiel war jetzt wieder eins, was relativ lange für unsere Verhältnisse 0-0 stand. Und nichtsdestotrotz lässt du dich nicht aus der Ruhe bringen, spielst weiter deinen Ball. War es am Anfang meiner Meinung nach jetzt noch nicht so auf der Höhe, weil du halt von Düsseldorf vielleicht auch so überrascht wurdest, womit du selber nicht gerechnet hast. Denke mal nicht, dass die Schalker davon ausgegangen sind, dass Düsseldorf so angreifen wird. Weil das ist ja das, was uns normalerweise sehr entgegenkommt. Und dann ziehst du dieses Spiel aber wieder mit einer Souveränität. Ne? Wenn du dir das anschaust, Katic wieder das beste Beispiel für den Schalker Stand aktuell. Dieses Kämpfen, überall reinschmeißen. Also der köpft das Ding rein, wenn er da nicht mit dem Fuß da in sein Gesicht springt. Aber alleine diese Aktion, die zum Elfmeter geführt hat, zeigt einfach wieder, was gerade bei Schalke so abgeht. Und das ist einfach dieser absolute Wille, dieser absolute Kampf. Ich stecke keinen Zentimeter zurück. Ich schmeiß mich überall rein, ob offensiv, ob defensiv. Und ja, um auf das zu antworten, was der Kevin eingangs hören wollte, man muss halt einfach sagen, ich wüsste, wenn ich mir das jetzt angucke, und ich hoffe, ich jinx da jetzt nichts, ich wüsste nicht, wieso Schalke nicht in der Rückrunde die 7-8 Siege auch noch holen sollte. Mal ein Unentschieden dazwischen.
Oh, Gänsehaut.
Ja.
Wir haben aus Pascal rausbekommen.
Dann stehst du nächstes Jahr wieder in, weiß nicht, Lüdenscheid, München, Leverkusen und sonst was.
Wir haben es geschafft, Kevin.
Wirklich, endlich. Schön.
Ja. So.
Aber was willst du denn auch machen? Das ist ja wirklich auch eine Situation, ja, und jetzt, wir haben ja sogar eine Sache eigentlich überstanden, die ja wirklich das Kryptonit für viele Mannschaften sind. Mit einem kleineren Kader, den wir ja haben, wir haben ja keinen Riesenkader, so eine Verletzungswelle zu überstehen. Und wir sind da ja immer noch nicht raus. Ja? Weil man bricht sich Grüger den Mittelfuß irgendwie. Ja?
Hast du Schallenberg,
Schallenberg mit einer Zerrung. Gut, der wird nächste Woche wieder spielen. Aber du hast ja wirklich als Mannschaft, als Verein und vor allem als Trainer eine perfekte Lösung gefunden, diese Strecke zu überstehen. Und das ist ja wirklich eine Strecke. Das ist ja schon seit dem, ich weiß nicht, 8., 9. Spieltag. So, und da muss man ja auch mal sagen, so, und jetzt hast du 6 Punkte vor den Dritten. Und so eine normale Durststrecke im Fußball, wenn du die ja mal dann irgendwann mal bekommst, so eine typische Delle. Ja,
5, aber mal wieder, trotzdem gutes Polster.
So, 5 Punkte, wo du dann halt eine Delle hast, wenn du dann mal die Spiele nicht gewinnen solltest. So, und jetzt lass, da musst du 2 Spiele verlieren, dass die erstmal 1 Punkt vor dir sind. Und so eine typische Delle, so eine Schwächephase dauert 2 bis 3 Spiele. Natürlich, die kann auch mal länger, dann bist du aber schon wieder in diesen Krisengebieten. Aber so eine ganz normale, klassische Delle, 2 bis 3 Spiele, und die hast du jetzt auch erstmal als Vorsprung. Mega.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir mal eine Delle haben, die weit über 3, 4 Spiele geht. Dafür ist die Mannschaft, glaube ich, zu gefestigt. Und ich möchte auf eine Sache noch eingehen beim Thema Schallenberg, Kevin. Du hattest mal, glaube ich, am 3. Spieltag gesagt, Muslic der Chancengeber. Und da haben wir jetzt mal wieder ein Paradebeispiel gesehen, Paul Pöppel.
Ja, eigentlich macht er ja das, was sich jeder Fußballer wünscht. Ja, man hat ja früher mal gesagt, wenn man auf der Bank gesessen hat in der Jugend, boah, das ist ja unfair, der Trainer ist unfair.
Ja.
Bei dem kannst du das ja gar nicht sagen, weil der hat ein ganz klares Argument. Ey, wer im Training eine gute Leistung bringt, egal wie du aussiehst, egal was du machst, dann spielst du. So, und das tut er ja offensichtlich. Das hat er jetzt schon mehrfach bewiesen, wo viele sich gedacht haben, warum spielt der jetzt? Ja, wo viele von außen stehen und sagen, das passt doch nicht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und das hat bisher immer funktioniert, und da muss man ihm ja auch mal zugute halten.
Ich glaube, in dem Fall kannst du gar nicht von Chancengeber reden. Wir haben ja wieder dieses Pech, sag ich mal, gehabt, wo du ja immer gesagt hast, okay, wenn man Rollen Schallenberg ausfällt, hast du Max Krüger in der Hinterhand, der hat sich ja dann auch wieder verletzt. Und du hast ja gar keine andere Wahl gehabt, ne?
Ja, du hättest schon Bachmann spielen lassen können, Eihand vorziehen und dann Sanchez in die Innenverteidigung.
Ja, damit spielst du aber dann wieder mit Spielern auf Positionen, die nicht auf diesen Positionen eigentlich gehören. Und dann hast du wieder dasselbe Problem, was du letztes Jahr hattest, mit einem Schallenberg, der IV gespielt hat, wo alle gesagt haben, ey, was macht der da? Pöppel spielt die Position halt, ne? Und Muslic hat ja auch gesagt, er hat im Training am besten trainiert, hat Gas gegeben. Und dann kommt natürlich das, was der Kevin sagt, was wir eigentlich die ganze Saison schon sagen, was der Muslic sagt, macht er auch. Und er hat gesagt, bei ihm zählt Leistung. Die Leute, die im Training sich den Arsch aufreißen, die spielen am Ende des Tages. Und es zeigt sich ja auch immer wieder, dass du genau da siehst, dass der Teamgeist stimmt. Weil jeder Spieler, der in dieser Mannschaft irgendwo reingeworfen wird oder auch mal wochenlang nicht spielt, scheint ja wirklich so gut integriert zu sein und so mitzuziehen bei all dem, was da gerade passiert. Armin Younes, bestes Beispiel vor seiner Verletzung. Der war vom Trainer, wurde direkt gesagt, passt nicht in mein System. Hat 100% professionell mitgezogen, dann wurde er gebraucht und hat auch seine Leistung gebracht. Und das zeigt irgendwie, dass da gerade sehr, sehr, sehr viel intern funktioniert. Ja, dass viele Zeitungen sich sehr viel aus den Fingern saugen müssen, um Unruhe reinzubringen. Und das hat ja auch wieder nachgelassen, weil die, glaube ich, nach 3, 4 Wochen gemerkt haben, egal was sie versuchen, der Verein lässt sich gerade nicht aus der Ruhe bringen.
Ich finde tatsächlich auch, dass der Sieg gegen Düsseldorf nochmal mehr Wertigkeit bekommt, weil du halt einfach 14 Spieltage lang Schallenberg und LV sie auf der Doppel-6-8 hattest. Das war ja so, ja, das Herzstück, muss man ja sagen. Und dann fällt dir Schallenberg weg und du ersetzt den durch einen Spieler aus der zweiten Mannschaft und gewinnst trotzdem das Spiel. Also ich finde, das macht den Sieg nochmal einen Ticken besonders.
Ja, finde ich sehr gut argumentiert von dir, weil es ist tatsächlich ein Punkt, da habe ich jetzt in erster Linie gar nicht dran gedacht, aber klar, dir fehlt quasi deinen einen Lungenflügel zum Atmen, so, und du ersetzt den halt 1:1 und das Ding funktioniert, ne? Und ich sage auch mal so zum Spiel nochmal kurz vielleicht 2 Worte dazu, Pascal. Er hat ja recht, Düsseldorf war ja besser im Spiel zunächst, aber ich fand, man hat mit der Zeit dann gesehen, wie sich Schalke darauf umgestellt hat, geantwortet hat, ne, wo die dann besser in die Zweikämpfe kamen. Und ich sag mal, das ist ja auch eine Qualität einer Mannschaft, das hatte Pascal ja auch gesagt, das ist ja auch eine Qualität einer Mannschaft, quasi auf Dinge zu reagieren. So, und wenn du in eine Drucksituation gerätst, darauf so zu reagieren, dass du dann guckst, hey, ich muss besser in die Zweikämpfe kommen, um die Spielqualität an meine Hand zu bringen, sondern hast du ja dann auch gesehen, sobald die besser in den Zweikämpfen wieder waren, hat Schalke das Spiel gemacht.
Ja.
Das ist ja nicht nur, um auf das zu kommen, was Enrico gerade schon gesagt hat, im Pöpperl, ein Schallenberg wird einfach ersetzt. Und das ist ja nicht nur in dem Moment, dass du jetzt, sag ich mal, einen jungen, unerfahrenen Spieler da reinschmeißt, der in ein Gerüst reinkommt mit vielen erfahrenen Spielern, sondern du hast rechts daneben einen 17-jährigen Valentovic, der jetzt, glaube ich, sein drittes Spiel gemacht hat oder was. Dann hast du rechts dahinter einen Eihahn. Klar, der hat jetzt auch seine, was sind da, 10 Spiele gemacht, aber kam halt auch erst aus der U19 hoch. Und
dann noch ein Becker, Vitali.
Ja gut, Vitali Becker sehe ich noch nicht mal tatsächlich so wie Eihahn, weil Vitali Becker von Anfang an eigentlich gesetzt war. Also es war ja, glaube ich, von Anfang an in der Vorbereitung klar, dass der spielt. Ja, natürlich, junger Spieler, der jetzt gerade auch seine erste Profisaison spielt. Aber dem war das ja von Anfang an klar, dass er spielt. Aber der Eihahn wurde ja mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen, weil Timo Becker war Stammspieler, verletzt sich, dann heißt es, okay, du musst jetzt. Der andere war ja mehr oder weniger darauf vorbereitet. Valentovic, du musst jetzt. Pöpperl, du musst jetzt. Das ist so, klar, die haben im Prinzip nichts zu verlieren. Und da siehst du das, was halt die letzten Jahre immer und immer und immer wieder gefehlt hat, mit dieser starken Achse. Und egal, was die Leute über Kenan Karaman sagen, der übrigens auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat gegen Düsseldorf, weil du siehst bei ihm diese offensiven Akzente, die er immer wieder bringt, durch seine Technik, durch sein Auge und auch das, ja, Pressen, was er mit anleitet, auch die Defensivarbeit, die er mitbringt. Aber dieser Spieler ist so unfassbar wichtig, auch für die jungen Leute. Ich weiß nicht, ob das einer mitbekommen hat, aber vor dem Spiel hat sich Karaman Pöpperl nochmal zur Seite genommen, hat nochmal mit dem gesprochen und der wird dem mit Sicherheit nicht gesagt haben, Junge, ne, wehe, du leistest dir einen Fehler, sondern wird dem gesagt haben, pass auf, dir kann nichts passieren, wir sind alle da, hab einfach Spaß, gib Gas und wir nehmen die 3 Punkte hier mit. Und am Ende des Tages hat er ein wirklich solides Spiel gemacht. Der hat ja auch die Freistöße sofort geschossen, ne?
Alle Standards.
Kommt rein, schießt alle Standards. Und das hört sich jetzt vielleicht so banal an, weil das sind alles irgendwo, sag ich mal, Profis, die einen Ball über 20 Meter spielen sollten. Aber du kommst in der Regel nicht als neuer Spieler, der noch nie irgendwie gespielt hat, rein und schießt sofort die Standards. Ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die du da direkt trägst. Vor allem, wenn du bedenkst, dass wir ja auch viele Spiele hatten, wo Standards, oder diesmal ja auch wieder, wenn man ehrlich ist, Standards eine Waffe sind. Der Einwurf über Anvia Jay, der dann zum Elfmeter geführt hat, sind halt auch in dem Sinne wieder Standards, die uns stark gemacht haben. Und dementsprechend, es klappt halt einfach so viel gerade. Die Mannschaft ist so stabil in sich. Klar, jetzt könnte man natürlich wieder behaupten, einen Schallenberg zu ersetzen, ist einfacher als einen Elfhausi zu ersetzen, weil der Schallenberg ist ein defensiver Sechser, der ist einfach nur ein Abräumer. Elfhausi ist einfach, ja, ich glaube, außer der, wie heißt der, Korbatz von Bielefeld, kannst du den, glaube ich, mit keinem anderen Spieler in der Liga großartig vergleichen, weil defensiv, offensiv, technisch, also ich wüsste jetzt nicht, was dem fehlt, und dazu rennt er dann jedes Spiel nur 13 Kilometer. Da sagt man jetzt auch wieder, der ist schwerer zu ersetzen. Aber ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, selbst wenn der sich verletzen würde, zaubert der da irgendwas aus dem Hut, wo jeder wieder sagen wird, ey, was ist denn hier los?
Ja, der Typ ist, also ich sag mal so, das war ja dann abschließend auf den Trainer gezielt, der Typ ist schon unfassbar. Also, und wie sympathisch ist der einfach? Und ich glaube, das ist ja auch so, ne? Bei Sky habe ich gesehen, da war irgendwie ein Flitzer, der da gerannt ist, ne?
Naja, der hat sich verletzt.
Ja, und dann guckt er so rüber, ne? Jeder Trainer hätte so eine, oder keine Ahnung, jeder Profi hätte dann so eine abwertende Gestik gemacht oder wie auch immer, ne? Weil der sagt dann so, oh, der Gute hat sich verletzt, so. Wie sympathisch ist das einfach, ne? Oder nach der Pressekonferenz geht er zu Markus Anfang hin, ne? Und sagt, hey, Kopf hoch, ne? Kommen wieder bessere Zeiten, ne? Scheiß Zeiten gerade, bleib dabei und so. Also wie sympathisch ist das eigentlich, ne? Und ja, für mich ist der Typ die Stellschraube gewesen, die Schalke jahrelang gesucht hat. Und dann habe ich aber schon wieder so Gedanken, weil das ist ja leider Gottes so auf Schalke, ich sehe den dann so ein bisschen als Marktanlage, als Spieler irgendwo,
ja,
der uns dann irgendwie wieder von irgendwem weggekauft wird. Aber ich schätze den Kerl so ein, dass er es nicht machen würde.
Aber hat er eine Ausstiegsklausel, ich glaube von 8 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht?
Ja.
Also in der heutigen Welt könnte ich mir sogar vorstellen, dass da einer kommt und sagt, ja,
der Typ ist unglaublich. Das ist die Sympathie, zeitgleich
Charisma,
mit dem Verständnis, alles. Charisma, der ist ein perfekter Trainer in meinen Augen. Ne, natürlich sagt man das jetzt, weil die jetzt gerade auch alles gewinnen, aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne, und ich glaube, selbst in der Durststrecke wird der so die mentale und physische Stärke haben und argumentativ irgendwo bei den Leuten sein können, dass der die mitnimmt. Also der Kerl ist ein Wunder.
Also kann ich auch nur wirklich Props rausgeben an den Typen. Für uns aktuell in der Situation definitiv ein perfekter Trainer. Gar keine Frage. Ist natürlich dann auch immer wieder nochmal die Sache, wie würde das aussehen, wenn du jetzt am Ende des Tages wirklich aufsteigst. Und dann spielst du halt nicht gegen Elversberg, wo du sagst, sie spielen guten Ball, sondern du spielst dann halt gegen, was weiß ich, Bayern München, Lüdenscheid Nord, Leverkusen, Leipzig. Das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Natürlich sieht die Mannschaft dann auch wieder anders aus und du hast dann nochmal eine Schippe mehr Qualität. 8 Millionen für einen Trainer ist natürlich auch eine Menge, wenn man bedenkt, dass er halt jetzt sehr unbekannt ist. Und ich denke jetzt nicht, dass ein Verein wie, was weiß ich, Manchester City, Barcelona, Manchester United oder so kommt und Interesse an dem Miron Muslic hat. Was für uns natürlich unfassbar gut ist.
Ey, da reicht auch Bournemouth in der Premier League. Ne? Die könnten auch mal eben so aus dem Stegreif 8 Millionen zahlen.
Ja gut, aber warum willst du halt zu so einem Verein wechseln, wenn du bei Schalke bist? Ne? Das ist ja das, was Ralf Fährmann auch gesagt hat. Es gibt halt dann doch auch nicht so viele Vereine, die so sind wie Schalke. Klar, der Erfolg fehlt uns jetzt, den wir damals hatten. Aber warum soll ich zu einem mittelmäßigen, ja gut, okay, machen wir ein paar Haken dran, Geld. Geld kann natürlich immer sehr viel beeinflussen, gar keine Frage. Aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach dieser Typ, wenn das gerade so weitergeht, wie es bei Schalke weiterläuft, dann kann diese Konstellation Frank Baumann und Miron Muslic eine Ära prägen, die ähnlich wird wie, ne, 45 Kilometer weiter, so Mitte der 2000er mal angefangen hat, wie Kloppo bei den Schwarz-Gelben, dass du einen Trainer hast, der wirklich so mitreißend ist für das ganze Umfeld, womit sich jeder identifizieren kann. Weil was diesen Trainer, das hat Kevin ja gerade auch gesagt, hat, so stark macht, ist einfach, der Typ packt die Mannschaft. Und natürlich musst du als Trainer eine Handschrift vorgeben. Natürlich musst du als Trainer ein taktisches Verständnis haben und vor allem, du musst deine Spieler besser machen. Das ist deine Aufgabe. Das funktioniert aber auch nur, wenn du wirklich jeden einzelnen Spieler in der Mannschaft packst. Wenn du jemand bist, der zwar taktisch unfassbar intelligent ist, aber die Connection zu den Spielern nicht hat, dann hört dir keiner zu. Dann nimmt dich keiner, ja, vielleicht nehmen die dich ernst, weil das deren Job ist, aber es ist ja was anderes und da kann ja, glaube ich, jeder von sich selbst auch behaupten, das ist ja nicht nur im Fußball so, sondern das ist ja auf alles im Leben irgendwo bezogen. Wem hörst du eher zu? Wem glaubst du eher? Das sind die Leute, die dich wirklich irgendwie berühren, die emotional an dich rankommen, wo du am Ende des Tages sagst, für diese Person würde ich durchs Feuer gehen. Und Miron Muslic ist für mich diese Person auf Schalke gerade, wo jeder Spieler, ob erste Mannschaft, ob U23, ob U19, egal wer da kommt, jeder, der mit diesem Typen Kontakt hat, einen Berührungspunkt hat, wird für diesen Menschen durchs Feuer gehen. Und das merkst du dann mit einem Valentovic, mit einem Eihahn, mit einem Pöpperl oder wer auch immer da reingeschmissen wird, der lange irgendwo hinten dran war. Jeder geht durchs Feuer. Und das macht uns so unfassbar stark. Wir haben nicht die Qualität auf dem Platz wie Elversberg, Paderborn oder selbst Preußen-Münster, so einen schönen Ball über einen längeren Zeitraum zu spielen. Musst du aber auch gar nicht, weil was bringt dir das, wenn du den Ball hin und her schiebst, aber nicht zu einem Erfolg kommst? Guck dir an, wie Elversberg bei uns gespielt hat und die haben im ganzen Spiel nicht eine richtige Torchance gehabt. Da kannst du so schön spielen, wie du willst. Und das, was wir gerade machen, ist unfassbar effektiv, unfassbar einfach, aber unfassbar stark. Das ist, ja, Kevin, keep it simple, ne?
Würdest du mitgehen und sagen, rein hypothetisch, in der Bundesliga würde unsere Spielweise noch besser passen wie in der zweiten Liga?
Ich würde es anders sagen. Ich glaube, wenn man jetzt auch mal so Muslic und den Saisonverlauf anguckt, ich glaube, seine Philosophie passt perfekt zu dem, was wir gerade brauchen. Und ich glaube, der hat auch einen ganz klaren Matchplan, aufgrund dessen nicht einfach dahingekommen zu sein und zu sagen, ey, wir spielen jetzt 1:1 nur meine Philosophie, sondern ich vermute, der, so wie ich den einschätze, der hat sich die letzten Jahre angeguckt, wie hat Schalke gespielt, was braucht Schalke und vor allem, was hast du in der Liga? So, und ich glaube, der hat dahingehend das System angepasst, wo er der Meinung war, dass es 1:1 passen wird. Und ich bin der Meinung, ja klar, Pascal, sondern Elversberg spielt deutlich besseren Fußball als wir momentan. Ich würde aber noch hintersetzen, weil ich glaube, wenn zu einem gewissen Zeitpunkt, ich sage jetzt einfach mal, die Liga auf einmal ganz anderen Fußball spielt und wir wieder einen anderen Fußball spielen müssen, wird der es hinbekommen, dass wir einen komplett anderen Fußball spielen als den Fußball, den wir jetzt gerade spielen. Ich habe so hohes Vertrauen in den Kerl. Das ist, also ich glaube, das könnten wir schaffen. So, und ich glaube auch, dass es in der ersten Liga ziehen würde. Wir brauchen definitiv einen breiteren und besseren Kader. Das steht außer Frage. Aber ich glaube, der hat das so, dieses Fußballverständnis, dass er es hinbekommt, auch da seinen richtigen Weg zu finden oder den richtigen Weg für Schalke, um sich da irgendwo einzuordnen.
Das ist ja genau das, was ich sagte. Du musst halt in der ersten Liga bedenken, du wirst nochmal andere Spieler dazu kriegen. Natürlich ist es immer schade oder man versteht oft nicht, wenn eine Mannschaft aufgestiegen ist, vor allem wenn eine Mannschaft auch sehr souverän aufgestiegen ist, warum kauft man jetzt den, warum kauft man den, warum lässt man den nicht spielen? Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass die Qualität erste Liga und zweite Liga nochmal ein großer Unterschied ist. Und so wie wir jetzt gerade spielen, kannst du nicht in der ersten Liga spielen. Da wirst du sang- und klanglos untergehen. Aber das Ding ist halt, du wirst dich anpassen müssen an dem, was passiert. Du kannst nicht so dermaßen offensiv in der Viererkette oder in der Dreierkette bzw. Fünferkette stehen, wie wir das jetzt machen, wenn du Erstligist oder in der ersten Liga spielst, weil die Mannschaften dich reihenweise überrennen würden. Mit dem Kader, den wir jetzt gerade haben, würde das nicht funktionieren. Das ist qualitativ nicht möglich. Und von der Geschwindigkeit wird uns da auch einiges fehlen. Ist aber auch egal, weil wir sind noch nicht in der ersten Liga. Und genau das, was wir jetzt gerade machen, macht uns so stark. Und dass wir uns anpassen können an das, das glaube ich auch, weil das zeigen ja so Beispiele wie Silla, die anfangs nicht der Wunschstürmer waren, die wir haben wollten. Und nichtsdestotrotz funktioniert das alles. Und es funktioniert sehr gut, wie man sieht. Auch ein Kenan Karaman wird nicht der Wunschspieler vom Spielertyp her sein, den Miron Muslic gerne hätte. Aber du merkst jetzt langsam, kommt der Typ wieder zu einer Stärke, die uns so gut tut und so wichtig ist. Vor allem in Spielen, wo dann mal dieses spielerische Element gefragt ist. Und das wiederum würdest du in der ersten Liga viel, viel mehr brauchen. Weil in der ersten Liga setzt du Leute mit einem langen Ball nicht mal ebenso unter Druck. Diese, wie der Kevin gesagt hat, Stressbälle. Wenn du solche Bälle auf einen, was weiß ich, Kimmich oder einen, was, ne, Goretzka oder Upamecano spielst, die lachen sich darüber kaputt.
Ja, da ist jetzt aber auch die Creme de la Creme.
Nein, genommen. Aber ich will damit nur sagen, du musst, wenn du in der ersten Liga spielen willst, musst du dich qualitativ deutlich verbessern, was das Offensive angeht. Du musst offensiv natürlich dann nochmal qualitativ eine Schippe drauflegen. Aber was der Kevin halt auch gesagt hat, aktuell sieht man, dass egal was passiert, der Trainer weiß, wie er damit umzugehen hat. Der Trainer kann sich darauf auch einstellen. Schallenberg ist diese Saison eine unfassbar wichtige Säule gewesen und die wurde, ja, ich will jetzt nicht 1:1 sagen, weil damit würde man diese wirklich starke Leistung von Schallenberg schmälern, aber der wurde sehr gut ersetzt. Valentovic, 17 Jahre, spielt natürlich auch jetzt nicht die Sterne vom Himmel, aber was willst du von einem 17-Jährigen erwarten? Der spielt aber dennoch gut. Eihan spielt eine sehr gute spielt einen sehr guten Monat, muss man einfach so sagen, wenn man die letzten beiden Spiele sieht. Letzte Woche haben wir ja gesagt, war der stärkste Innenverteidiger, obwohl Kurucay und Katic bärenstark sind, war Eihan letzte Woche der stärkste Innenverteidiger und hat auch jetzt wieder ein starkes Spiel gemacht. Kantenbein, wer hätte gedacht, dass wir hier sitzen Anfang Dezember und sagen, scheiße, unser Rechtsverteidiger Adrian Kantenbein fällt aus, der spielt eine starke Saison. Da hätte uns jeder in die Klapse geschickt, wenn wir das Anfang der Saison gesagt hätten. So, und das ist es halt. Aktuell finden wir für alles eine Lösung
Und das ist nicht so aus der Not heraus, sondern es macht ja auch alles irgendwo Sinn. Und das sehen wir ja auch von Spiel zu Spiel, von Gegner zu Gegner, wie der Gegner kommt, was sind deren Stärken und wie können wir die rausnehmen, ohne dass wir unsere Identität verlieren. Wir passen uns an den Gegner an, ohne unsere eigene Handschrift beiseite zu legen. Und das ist das, was uns wirklich, wirklich stark macht. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus, was Miron Muslic, Frank Baumann da mit diesem Verein gemacht haben. Der macht einfach Spaß.
Ich glaube, auch einen ganz großen Anteil hat Karaman da dran. Jetzt mal unabhängig von, du hast einen Messwert bei einem Stürmer. Das sind Tore. Aber der hat, du hattest eingang gesagt, der hat so eine mentale Rückendeckung, gibt der Mannschaft, glaube ich. Weil die Sache ist, Karaman hat ja auch nicht von ungefähr die Binde. Der hat uns ja eigentlich jetzt seit 3 Jahren den Arsch gerettet. Jedes Mal. Der schießt ja, entweder hat der viele Tore gemacht und deshalb sind wir drin geblieben. Oder wie diese Saison, und er hat ja auch jetzt nicht wenig. Was hat der? 6, glaube ich? 7? 6? 6?
6 meine ich.
Auch jetzt hat er ja so eine mentale Stärke, die der Mannschaft mitgibt, weil er ja was vorzuweisen hat auf Schalke. Und ich glaube, der Muslic hält sehr viel von dem, sonst wäre er erstens auch nicht weiter
in der Kapitän. Unantastbar.
Genau, unantastbar. Und meiner Meinung nach, auch für, wenn der noch hoffentlich lange bei uns bleibt, ja, oder spielen kann, ne, verletzungsfrei, denke ich auch für die nächsten 1 bis 2 Jahre noch. Weil, was du auch bei dem siehst, ich glaube, der hat einen sehr hohen Fußballverstand und der Muslic schneidet sein System auf ihn zu. Ich glaube, der wird dem Karaman sagen, wieder was Pascal sagt. Der Gegner, sagen wir mal, steht so und so. Karaman läuft dann und dann erst an und dann kommt die Folgereaktion der Mannschaft. Wenn Karaman verdeckt bleibt, passiert nichts, weil Karaman der erste Angriffspunkt von Schalke ist. Der gibt das Kommando vor. So, und der muss ja permanent auf der Höhe sein. Der Trainer wird dem ja was mitgeben, der wird sagen, Kenan, wenn der und der den Ball hat, gehst du drauf. Dann kommt ja die Kettenreaktion. Silla hinterher mit seinem Tempo und das ist ja das, was wir gesagt haben. Karaman entscheidet, Silla mit unfassbarem Tempo und setzt die Gegner unter Druck.
Das ist der Pressing-Auslöser.
Genau, der wird dem ja 3, 4 verschiedene Sachen mitgeben, so, worauf er achten muss und zusätzlich noch Tore schießen muss und die Mannschaft irgendwo trägt. Also meiner Meinung nach ist Karaman mit einer der größten Anteile, warum wir auch diese erfolgreiche Saison spielen.
Gehe ich mit. Gut, Bundesliga-Ausflug beendet.
Ja, da war jetzt viel, ne?
Gehen wir nochmal zurück zum Düsseldorf-Spiel, da sind wir noch nicht ganz durch. Pascal hat schon angesprochen, beide Tore durch Standards mehr oder weniger gefallen. Vitali Becker, erstes Profitor.
Auch übel sympathisch, der hat ein Interview geführt, wo der gesagt hat, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich finde solche Aussagen immer so unglaublich sympathisch bei so Spielern.
Sind halt echt, ne?
Der wusste nicht, der sagte, ich wusste nicht, was ich machen soll beim Jubel. Das Ding war so laut, ich habe jetzt noch Gänsehaut, ne? So, und
geht zum Trainer, ist, glaube ich, auch nochmal ein Zeichen.
Geht zum Trainer, ne? War ja irgendwie wohl mit Hintergrund, weil sie dem ja immer vorschreiben, dass er wohl nicht die Qualität hätte, ne? Auf Profi-Level zu spielen, wegen den ganzen langen Bällen, die er da permanent fängt und. Also auch so unterschwellige Kritik, ja, weil das ist ja das, was wir auch gesagt haben. Du musst ja irgendwo einen Angriffspunkt haben, um was schreiben zu können. Und immer diese unterschwellige Kritik, dass er das Format nicht hätte und. Und ich glaube, das Tor wird ihn jetzt nochmal beflügeln. Also
da bist du halt auch bei dem, was ihr gerade gesagt habt. Ne? Die Spieler zerreißen sich für den. Und wenn ich zum Trainer gehe bei meinem Jubel, dann heißt das, ich habe volle Rückendeckung von ihm und er hat meine volle Rückendeckung. Und ja, das ist einfach, wie du gesagt hast, Charisma, alles.
Und genau das ist es. Ne? Und zusätzlich ja noch Vorlage Christian Gomez. Ne? War ja jetzt auch lange raus, kommt rein, gibt dann sofort die Vorlage. Ich glaube, da waren bei diesem Tor hat uns auch nochmal so einen Mentalboost gegeben, wenn du dann in Fußball-Manager-Sprache sprechen würdest. Ja, sensationell, ne? Und bin ich sehr froh drüber.
Ich glaube, dieses Tor hat auch einfach nochmal gezeigt, dass wenn dann am 15. Musa Silla zum Afrika-Cup fährt, dass ein Christian Gomez wieder so fit ist, dass du den einfach da vorne reinwerfen kannst und dir gar keine Sorgen machen musst, weil du kommst nicht aus so einer langen Verletzung. Legst das Ding vor, der war ja auch direkt im Spiel gewesen. Also du hast ja gemerkt, da war jetzt nicht irgendwie, der brauchte Zeit oder musste, sondern der war direkt voll und ganz integriert, ne, macht die Vorlage. Und genau wie Lasme letzte Woche. 5 Wochen verletzt, kommt rein, macht die Bude, so ein schönes Ding. Jetzt kommt Gomez rein, macht die Vorlage, der ja sowieso einen sehr schweren Start, sag ich mal, hatte, weil alle immer wieder darüber gesprochen haben, wann trifft endlich ein Stürmer. Und was ja auch die Medien gerne machen, ist Christian Gomez Königstransfer. Ey, der hat 1,5 Millionen gekostet. Ja, klar war das unser in Anführungsstrichen Königstransfer, weil das der teuerste Transfer war. Aber nichtsdestotrotz, da von einem Königstransfer zu reden und zu erwarten, dass der jetzt jede Woche da irgendwie netzt, ja, dann hättest du 7, 8, 10 Millionen für einen Spieler bezahlen müssen, ne? Also das ist halt auch wieder so ein ekliges Ding, was die Medien da immer wieder reinbringen. Und dem muss man halt auch eine gewisse Zeit geben, natürlich. Schweizer Fußball oder zweite Bundesliga ist natürlich da nochmal ein bisschen was anderes. Deswegen, ich mache mir da auch keine Sorgen, wenn Silla den letzten Spieltag weg ist. Ja, mein Gott. Dann steht der Gomez da vorne und dann trifft halt wieder jemand anderes, weil es trifft ja irgendwie immer jemand. Ne? Wir haben immer wieder darüber gesprochen, wir sind unberechenbar, weil bei uns trifft jeder, außer leider Gottes der Stürmer. Aber jetzt hat Vitali Becker getroffen, jetzt hast du den nächsten Torschützen auf der Liste. So, das heißt, du weißt gar nicht, wen willst du eigentlich jetzt bei Schalke, also wen willst du denn da verteidigen? Weil wer kann denn bei uns nicht treffen jetzt mal potenziell?
Loris.
Auch der wird treffen.
Ich würde auch sagen, der nickt ein mit der schönen Birne.
Wenn er hochgeht, zack, bah, wie ein Löwe, rein. Aber das ist ein valider Punkt. Aber ich glaube, bevor wir, weil wir haben jetzt viel Zeit um Trainer, um Potenzial und vergoldet, oder nicht vergoldet, haben wir ja auch gut gemacht, aber ich glaube, Spiel können wir abschließen, Jungs, oder?
Ja, ich glaube, war eine sehr gute Leistung, war eine sehr geile Reise für die Fans. Stimmung war ja wie bei dem Heimspiel, haben ja auch Spieler, Trainer alle gesagt.
Aber ihr wisst, was ich noch hören will von euch.
Junge. Aber diesmal, gut, und den taktischen Aspekt hatten wir nicht drin, aber gut, jetzt komm, ist egal jetzt, weil sonst dauert die Folge 4 Stunden 15.
Ich glaube, der taktische Aspekt, den kannst du auch relativ schnell abhaken. Ne? Das ist das, was wir jede Woche machen. Dem Gegner seine Stärken nehmen. Unsere eigene Handschrift beibehalten, immer wieder dasselbe spielen, was wir jede Woche spielen. Klar waren wir überrascht wahrscheinlich, was Düsseldorf gemacht hat, wie du aber auch gesagt hast. Die Mannschaft hat dann nach 20 Minuten sich darauf eingestellt, ist besser ins Spiel gekommen und hat auch am Ende wieder verdient gewonnen.
Ich bin ja so der Zahlenfuchs, weißt du doch, mit Ecken, Schüsse aufs Tor und so. Aber jetzt komm, Enrico, hau raus.
Vitali Becker.
Ja, aber was ist denn deine Frage? Jetzt wissen die,
ach so,
jetzt überleg mal, die ja, Leute, die haben jetzt keinen,
also,
wer in der Fünferkette hinten links gespielt hat.
Das ist die Frage.
Kevin, die hören uns seit 19 Folgen zu und die wissen ganz genau, was kommt. Aber der Spieler des Spiels.
Gut.
Wir brauchen auch irgendwann mal so einen Knopf hier, dann, dass da was eingespielt wird.
Das kriegen wir hin, Amazon regelt. Ja. Oh, Entschuldigung. Keine Produktplatzierung.
Gibt auch andere Lieferdienste.
Wie gesagt, ich sag Vitali Becker.
Ja. Also in dem Spiel alleine durch die Krönung des Tors, natürlich gehe ich mit, Vitali Becker hat wirklich gut gespielt, hat sich belohnt.
Ja, den hatten wir noch nicht, nehme ich auch.
Erste Nominierung Spieler des Spiels, Vitali Becker.
Sollen wir dem mal so eine Urkunde schicken oder so?
Das können wir eigentlich machen.
Wie krank wäre das?
Das wäre echt gut, wenn wir jedes Spiel den Spieler das Ding schicken. Hätte.
Ich dachte, irgendeiner wird das Ding irgendwie posten oder so.
Safe.
Irgendeiner von denen, das ist krank.
Kann man beim Training überreichen dann.
Ja, ich meine das ernst.
Schön eingerahmt, Spieler des Spiels.
Ja.
Mit so einem Holzrahmen von, ich sage jetzt wieder nichts, aber so einem 1-Euro-Shop-Discounter.
Und wenn ihr auf Instagram ein Bild seht mit dem Spieler des Spiels, dann wisst ihr, woher die Idee gekommen ist.
Genau. Wir bauen so einen Hyperpokal und dann müssen die ihn aber immer weitergeben.
Ja. Wanderpokal.
Ja.
Nächste Woche kommen die Freunde.
Boah, ich habe so Bock drauf.
Ich freue mich auch.
Das war ja, wann war ich denn letztes Mal da? Vor einem Jahr, zwei Jahren? Die kommen zwar zu uns.
Letztes Jahr war ja keine Choreo, weil wir Verbot hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Oh, aber
ne?
Da lief die Hymne der Nürnberger im Stadion.
Die läuft ja immer, ne?
Ja, das ist ja immer, ich sag mal, dieses ganze Rahmenprogramm, ne? Wollte ich gerade drauf hinaus. Ich war, glaube ich, wann war ich da? In der Aufstiegssaison war ich da und da ist ja immer so ein bisschen Rahmenprogramm. Die Jugendmannschaften spielen ja immer gegeneinander. Ja, also alles ist so rund um Fanfest aufgebaut, also mega geil und deshalb kann ich auch nur jedem empfehlen, da auch tatsächlich reichlich Zeit mitzubringen am Stadion, da sind echt immer geile Dinge geplant. Ich hatte
auch gesehen, Merchandise, ne?
Genau, Merchandise.
Da haben wir letztes Jahr Glück gehabt, ne? Als wir durch Zufall an die Bude gegangen sind. S04
und FCN-Shirt abgegriffen. Ja, und jetzt habe ich euch ja gesagt, im Fanshop auch diesen Schal geholt, links blau-weiß Schalke mit diesen klassischen Längsstreifen und auf der anderen schwarz-rot Nürnberg, werde ich natürlich Sonntag mit Stolz tragen.
wir es zelebrieren, gesagt, ja.
Ist natürlich ein Fanfest. Ne? Ich finde immer so, dass so ein Fanfest mit einem gewissen Extra, weil, wie gesagt, in der Aufstiegssaison war ich da. Da konnten wir Meister werden. Nichtsdestotrotz freust du dich für deinen Verein, aber es ist auch gut, wenn, ne, so, wenn du so deine Freunde siehst und so. Aber ich finde immer, das hat so was Besonderes. Ne? Es gibt viele Fanfreundschaften im Profifußball, aber Nürnberg und Schalke hat für mich was Besonderes.
Ist schon wirklich.
Weil das ist schon echt freundschaftlich. Ne? Das ist so, du kannst mit einem anderen Trikot ins Stadion gehen, du hast gemeinsame Schals, du hast echt eine gute Verbindung da. Ne? Und,
das ist ja auch nachgewiesen, die längste und größte Fanfreundschaft unter Vereinen. Also das ist ja wirklich nicht nur Fans, sondern das ist ja wirklich auch die Vereine miteinander. Wie, ne, das siehst du ja dann, wie du schon sagst, an den Hymnen, die gespielt werden. Oder wenn du in Nürnberg bist, dann siehst du es ja auch immer, dass die Ultras sich gegenseitig einem anderen Block treffen. Die Fahnen von Schalke sind auf einmal im Nürnberg-Block. Die Nürnberg-Fahne ist im Schalke-Block von den Ultras. Oder wie du sagst, das Rahmenprogramm, was um diesen ganzen Spieltag gebaut wird. Also es ist nicht nur Fans, es ist halt einfach wirklich der ganze Verein, Schalke, Nürnberg, da ist was zusammengewachsen.
Ja, und jetzt kommen wir weg von diesem Fanpunkt. Ja, das ist natürlich schön, aber wir müssen das Ding gewinnen. Und nochmal, ich nehme es wieder in Wort, ist auch ein Must-Win-Game. Ne? So, Nürnberg, die spielen heute gegen Fürth. Wenn sie gewinnen, haben sie 21 Punkte. Also auch jetzt, okay, ist Mittelmaß, ja. Ne? Die stehen dann halt punktgleich mit Karlsruhe, wo wir eigentlich Woche für Woche sagen, dass Karlsruhe eine gute Mannschaft ist, aber die haben so ein bisschen jetzt Punkte gelassen nach dem Sieg gegen uns.
Auch gestern, ne, gegen Darmstadt 3-2 verloren nach Führung.
Ja. Deshalb, also, ne, ich sag mal, ich bin froh, dass die sich gefangen haben, Nürnberg, ne? Die hatten ja echt eine ganz schwere Anfangszeit, wo da gar nichts gut aussah. Ja. Gut für Nürnberg, schlecht für uns, ja, so, und ich denke, dass die heute auch Punkte aus Greuther Fürth mitnehmen werden, definitiv, und nichtsdestotrotz müssen wir die schlagen.
Ja.
Und da gibt's einen Matchplan, get the fucking win, ja, so wie der das wahrscheinlich formulieren würde, wir haben ein Heimspiel, wir müssen die eigentlich niederrennen, wir müssen die vom Platz fegen, Punkt.
Ja, ist nichts mehr hinzuzufügen.
Du spielst dieses Jahr zu Hause und hast ein einziges Spiel verloren, das war gegen Kiel. Kiel hat gegen uns gut gespielt, muss man halt sagen, gar keine Frage. Aber ansonsten hast du jedes Heimspiel gewonnen, dominant, souverän gewonnen. Du bist zu Hause wieder mal eine Macht, was du so lange nicht warst, was aber sehr traurig ist, weil du ja wirklich, du spielst, das ist ja wirklich ein Tempel, der brennt. Und was einem halt einfach auffällt ist, und das ist auch, ne, um wieder zurückzukommen auf Miron Muslic und die Spielweise, die wir haben. Das, was wir machen, reißt ja auch die Leute mit. Das ist ja nicht nur dieses mal ein schöner Pass von El Fawzi wie gegen Düsseldorf auf Silla, der leider das Tor nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an die Szene. Er spielt ja mit dem Außenriss den Ball in die Schnittstelle auf Silla. Der steht 1-1 vor Kastenmeier, der mal wieder gegen uns Weltklasse-Spiel gemacht hat.
Ich weiß, Torwart,
ja, aber gegen uns komischerweise spielt er jedes Mal wie Manuel Neuer Prime. Aber was die Leute halt auch mitreißt, sind dann diese Grätschen, ne? Ob das jetzt ein Katic oder ein Kurucay hinten ist, die da dazwischen hauen, im Mittelfeld irgendwas. Oder selbst wenn es nur eine offensive Grätsche ist, damit der Gegner keinen Abstoß, sondern einen Einwurf kriegt oder was auch immer. Aber das ist das, was bei uns der Fan sehen will. Die wollen sehen, dass die Leute sich den Arsch aufreißen. Und ich sage jetzt, was mich seit, ne, das Wort, was mich seit 3 Jahren, 5 Jahren, seit 10 Jahren eigentlich jedes Mal aus der Fassung bringt, die Leute wollen sehen, dass die Jungs mal lochen. Und das passiert dieses Jahr mit einer Handschrift, mit einem Plan und das reißt mit. Und was für eine Stimmung du bei jedem Heimspiel aktuell zu Hause hast, ist wirklich, das ist dieses Kribbeln, was der Kevin letzte Woche angesprochen hat. Das hast du ja gefühlt jedes Spiel aktuell. Du hast jedes Heimspiel, hast du diese unfassbare Stimmung, dieses Raunen, dieses, ja.
Auch wenn du mal zurückliegst, ne? Also ich immer das Gefühl.
Ja, jedes Mal das Gefühl, dass da irgendwas noch geht.
Ja.
Und ich wüsste nicht, was Nürnberg uns da jetzt entgegensetzen könnte, vor allem bei uns zu Hause, irgendwas zu holen. Und dann kannst du direkt wieder den Schlenker machen. Alle reden darüber, ja, zu Hause ist Schalke stark, aber man muss auch auswärts gucken. Düsseldorf war jetzt wieder das Beispiel. Also egal, was die Leute uns nachsagen, Schalke muss nichts mehr beweisen. Das Einzige, was Schalke noch schlagen kann, damit sie nicht aufsteigen, ist Schalke selbst. So weit gehe ich, dass ich das jetzt sage, Schalke hat alles in der eigenen Hand. Wir stehen mit 34 Punkten nach 15 Spieltagen auf Platz 1. Wo alle immer gesagt haben, das Torverhältnis ist natürlich auch immer so ein bisschen fraglich. Wir stehen aber mit plus 12 Toren jetzt auch da oben und sind an Elversberg dran, die mit plus 15 da stehen. Heißt, auch da haben wir uns gut verbessert. Schalke kann sich nur selber schlagen und das ist einfach Fakt. Wir spielen auswärts gut, wir gewinnen auswärts, wir spielen zu Hause gut, wir gewinnen zu Hause. Wir haben gegen die Top 5, 6 Vereine alle gewonnen. Wir ziehen die wichtigen Spiele, die gezogen werden müssen. Wir können uns nur selber schlagen. Also wir können uns nur selbst im Weg stehen, wenn es um den Aufstieg geht. Ganz einfach.
Dementsprechend hätte ich natürlich auch wieder gerne einen Tipp von euch für das Spiel gegen Nürnberg. Starten wir mal mit Kevin diesmal.
Boah, ich glaube, Nürnberg wird uns nichts entgegensetzen können. Der Kader ist meiner Meinung nach nicht stark genug für uns. Die individuelle Klasse, wenn dann über Justwan. Aber ansonsten ganz klares 3-0.
Pascal?
2-0 wie jede Woche. Selbst wenn sie nicht 2-0 gewinnen, gewinnen wir ja trotzdem. Das heißt, das ist wie so ein Ritual. Das ist wie wenn du, ihr kennt doch jeder, man geht immer mit derselben Stadionjacke ins Stadion und wäscht die nicht, bis man verloren hat. Solange man gewinnt, wäscht man die Jacke nicht. Und
ich
so?
Habe eine neue, du meinst, die gefällt dir ja nicht. Das ist die geilste Jacke, die Schalke je rausgebracht hat.
Ich verstehe auch nicht. Nee,
die geilste Jacke ist die von letztes Jahr.
Wo sie gesagt hat, doch. Die von Kevin, die ist schon echt nicht schlecht von der Kollektion.
Ja, richtig, ist nicht schlecht. Aber die andere, die ist Weltklasse.
Ach, ist keine Ahnung.
Ja, ich bin mal wieder bei einem 1-0 für Schalke. Haben wir alles mit drin, 1-0, 2-0, 3-0.
Und ich werde gewinnen.
Ja, hoffentlich. Also hätte ich nichts gegen.
Ich glaube, Nürnberg kann nur ein Tor schießen, wenn Klose sich selbst einwechselt. Das wäre, glaube ich, das Gefährlichste, was Nürnberg machen könnte.
Das ist schon wieder so ein Pascal-Ding.
Mein Gott.
Ja, aber was willst du mir denn erzählen? Das wäre das Gefährlichste, was passieren könnte.
Ja, ich denke, das Einzige, was passieren kann, sind die Standards, weil der Justwan, der kann das Ding echt reinzwiebeln. Also ich finde, das ist ein überragender Spieler. Also, dann haben wir's. Ich glaube, mein Einsatz. Ja, danke fürs Zuhören. Folgt uns auf diversen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, und was es auch sonst so gibt. Wir freuen uns auf jede Woche, dass die wir hier sitzen dürfen. Und von daher danke für den Support und adios, amigos.
Glück auf.
Pasta la vista.